Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des GFA-Podcasts. Die Trade-Deadline gestern hat dazu geführt, dass wir erst am heutigen Mittwoch die aktuelle Episode aufnehmen, da wir so schon so ein bisschen gespürt haben, dass da wohl einiges passieren würde und da sollten wir auch Recht behalten. Und deswegen heute wollen wir diese ganzen Sachen im Detail analysieren, für euch besprechen und ja, das Wichtigste für euch rausholen, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und das Ganze mache ich natürlich mit Christian. Hallo Christian.
Hi Felix. Hallo liebe Zuhörer. Ja, in der Tat, da war echt einiges los. Wir hatten das gestern relativ spontan entschieden, weil in der Regel ja nicht, ja, in den letzten Jahren ist eigentlich nie so richtig viel passiert bei der Trade Deadline. Also es gab immer mal so zwei ist eigentlich schon fast wieder zu viel. Also es gab häufiger mal so einen richtig dicken Trade. Das gab es wohl so vielleicht alle 2 Jahre mal oder so. Aber generell ist die Trade-Deadline immer relativ ruhig gewesen. In diesem Jahr hatte sich das aber halt durchaus schon im Vorfeld so ein bisschen angekündigt. Wir hatten ja letzte Woche dann schon den ersten größeren Trade und dann am Montagabend den Blockbuster-Trade. Ist vielleicht auch wieder ein bisschen zu viel, aber ja, schon ein großer Name. Und dann haben wir uns am Dienstagmorgen spontan überlegt, eine Stunde bevor wir eigentlich aufnehmen wollten, wir wollten den Feiertag nutzen, ein bisschen früher mal zu starten. Haben uns dann doch entschieden, das Ganze zu verschieben auf heute, so dass wir im Prinzip die wichtigsten Dinge drin haben und dann direkt quasi alles abdecken können. Deswegen sind wir heute erst hier bei euch.
Genau, und wir werden also heute ganz klar über die Trades sprechen an der Trade Deadline, die News, die sich natürlich auch rund um die Trade Deadline ranken, denn die Wechsel beinhalten ja nicht einfach nur, dass Spieler und Draft Positionen oder Draft Picks getauscht werden, sondern da steckt ja auch immer noch viel, viel mehr dahinter. Und darüber wollen wir sprechen und im zweiten Teil werden wir dann noch schauen, was ist mit den Verletzungen und weiteren News, die jetzt mit der Trade-Deadline direkt nichts zu tun haben, um euch da quasi den perfekten Start in die zweite Saisonhälfte in der NFL bieten zu können. Und ich würde sagen, wir starten direkt, Christian, mit den Trades, gehen da ein bisschen chronologisch von hinten, sage ich mal, vor. Und zwar starten wir mit dem letzten Trade, der gerade noch so innerhalb der letzten Minute der Deadline stattgefunden hat. Und er war, so wie die anderen davor auch schon, ein richtiger Blockbuster-Trade. Denn Kelvin Benjamin, ehemaliger First-Round-Pick der Carolina Panthers, wurde zu den Buffalo Bills transferiert. Und die Panthers erhalten dafür einen Dritt- und Siebtrunden-Pick als Entschädigung. Insgesamt aber der Name natürlich und auch zu den Bills, das ist schon eine krasse Überraschung, finde ich.
Ja, schon. Also man kann, also ein Bedarf war mehr oder weniger schon da für die Bills in der Offense auf der Wide-Receiver-Position noch mal ein bisschen was zu tun. Sie haben ja auch da vorher schon relativ viel getradet und auch war das jetzt Smith, der retired ist?
Anquan Boldin, meinst Anquan du? Boldin,
oder ja, genau, ja. Anquan Boldin. Ja, wie gesagt, du verwechselst die, ich verwechsel die auch ganz gerne, die beiden. Das hatten wir auch vorher schon mal in einer Episode gehabt. Ja, definitiv hatten sie dort ein wenig Bedarf in der Offensive, die jetzt auch nicht unbedingt die Paradedisziplin ist der Bills. Sie sind ja auf der Verteidigungsseite sehr stark. Und ich denke mal auch, dass sie insgesamt durchaus Morgenluft schnuppern, wenn es darum geht, einen Playoff-Run gestalten, zu generieren. Du hast es ja auch am Montag per Twitter mitgeteilt, dass sie durchaus für eine Wildcard, wenn nicht sogar für mehr, zu beachten sind. Ja, was haben sie da erreicht? Also sie haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen großen Receiver, der, ja, ich weiß auch nicht, unkonstant
also
ist.
Also Kelvin Benjamin hat das Problem, dass er einfach zu viel verletzt war in den ersten Jahren. Also gerade für, man sieht das immer häufig, die Receiver haben es natürlich nicht unbedingt leicht. Das ist keine einfache Position im modernen Football, quasi den Sprung zu schaffen vom College in die NFL. Und du hast es selten, dass quasi ein Receiver im ersten Jahr wirklich durchstartet. Und Kelvin Benjamin hat dann eben noch das Pech, dass er quasi auch immer wieder zurückgeworfen wurde durch die Verletzungen. Und hatte dann auch mal wieder, wurde es berichtet, Gewichtsprobleme, dass er ein bisschen zu viel, sage ich mal, auf den Rippen hatte. Er hat auf jeden Fall die Voraussetzungen, was die Athletik angeht, seine Größe, seine Schnelligkeit, um da wirklich jedem Team zu helfen. Es ist interessant insofern, als dass klar die Bills, wie du sagtest, Morgenluft schnuppern. Die sehen jetzt natürlich, okay, wir haben die Chance, wir sind momentan, würde ich auch sagen, zu gehören zu den 5 besten Teams in der AFC auf jeden Fall. Und mit Kelvin Benjamin haben sie einen Spieler, der in der Red Zone natürlich sehr gefährlich sein kann, der quasi auch ja die Verteidigung so ein bisschen auf sich zieht, der vielleicht noch mehr Raum bringt für LeSean McCoy. Und von daher macht das auf jeden Fall Sinn. Bei den Panthers muss ich sagen, weiß ich nicht, was dazu geführt hat, ob sie insgesamt mit Benjamin nicht zufrieden waren, weil er war ja, im Grunde genommen haben die Panthers neben Dixon und Funches, die jetzt auch mal immer so Auf- und Abspiele haben, sonst kaum Anspielstationen. Also klar, Christian McCaffrey haben sie, den Running Back, den Rookie, aber sonst fehlt es einfach für Cam Newton an Anspielstationen und er kann sich den Ball schlecht selber zuwerfen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht die Saison so ein bisschen abgeschrieben hat, vielleicht ein bisschen für die eher in die Zukunft schaut. Benjamin ist ja jetzt in diesem Jahr noch unter Vertrag und im nächsten Jahr auch noch unter Vertrag. Das heißt, im nächsten Jahr spielt er unter der 5-Jahres-Option und würde da schon relativ gutes Geld verdienen, knapp 9 Millionen, glaube ich. Man könnte natürlich jetzt argumentieren und sagen, okay, wenn er dann 2018, nach 2018, also zu Beginn des Liga-Jahres 2019, in der Free Agency das Team verlassen würde, dann würden sie 2020 einen Drittrunden-Pick sehr wahrscheinlich bekommen als Kompensationspick. Jetzt haben sie einen Drittrunden-Pick bekommen und einen Siebtrunden-Pick, war das richtig?
Ja, genau.
Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, nur ein Siebtrunden-Pick, dafür mehr, dafür, dass man ihn dann 2 Jahre nicht hat oder 1,5 Jahre nicht hat. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass generell Draft-Picks, die näher sind in der Zukunft, deutlich wertvoller sind als später. Man kann, glaube ich, schon fast sagen, dass dass sie so ungefähr eine Runde pro Jahr an Wert verlieren. So, immer wenn ich das irgendwie so gesehen habe, dann kam das ungefähr hin. Das heißt, dann ein First-Round-Pick im nächsten Jahr ist dann ungefähr so viel wert wie ein Second-Round-Pick in diesem Jahr, so ungefähr. Es hängt natürlich dann noch immer davon ab, wo in der Runde der Pick jeweils ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, das hört sich schon ein bisschen viel an. Aber so in der Richtung ist das wohl. Dann wäre der Kompensationspick, wäre dann quasi 2 Jahre später. Dementsprechend ist dann diese Kompensation, die jetzt im Moment da ist, schon gerechtfertigt, auch wenn es ein bisschen wenig aussieht. Und es sieht schon so ein bisschen aus, als wenn die Panthers ihn quasi loswerden wollten.
Ja, also wie gesagt, was ich gerade eben auch meinte, es gab da eben sehr viel Probleme auch. Also man war da eben nicht auch zufrieden, wie er sich selber gerade in der Offseason verhalten hat. Ne? Also gerade in den Spielzeiten, in denen er sich verletzt hatte, hatten sie, glaube ich, gehofft, dass er als quasi der First-Round-Pick, für den man sehr viel investiert hatte damals, mit ein bisschen mehr Energie quasi seine Reha auch angeht nach den Verletzungen, dass er sich mehr drum kümmert, dass er fit ist, dass er fit ins Training Camp kommt. Und das war immer so ein bisschen so ein Fall, glaube ich, da war das Rivera, also der Head Coach und auch das Front Office, glaube ich, nicht so zufrieden mit ihm, dass er nicht den nötigen Elan gezeigt hat, sich quasi immer fit da zu melden. Und man sieht es ja auch bei ihm, er hatte immer sehr viel Probleme zu Beginn der Saison und wird dann später, wenn er gesund bleibt, immer stärker, was eben dafür spricht, dass er
nicht austrainiert in die Saison geht.
Genau, und das ist natürlich nicht gut, ne? Also das hat bis jetzt, glaube ich, nur ein Sportler in der Sportgeschichte geschafft, Jan Ullrich, der immer quasi mit ein bisschen zu viel in die Saison gestartet ist, aber bei der Tour de France absolut topfit war. Aber das geht halt nicht bei einer 16-Spiele-Saison, die verdammt kurz ist, darfst du nicht die ersten Spiele verpassen, weil wenn du dann 5-mal den Ball droppst, dann verlierst du einfach das Vertrauen, beziehungsweise der Quarterback.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also das ist auch bei vielen Profis ein Problem. Das mag man zwar häufig gar nicht denken, wenn eine Person irgendwie Millionenbeträge pro Jahr verdient und dann mit so Geschichten wie Übergewicht oder nicht austrainiert quasi dann die Saison beginnt. Das ist immer sehr schwer vorstellbar, aber es kommt auf jeden Fall häufiger vor, als man es denken mag. Bestes Beispiel ist jetzt vielleicht auch Alan Branch bei den Patriots, der im Prinzip jetzt erst so richtig in Form kommt, vielleicht auch noch gar nicht so richtig in Form ist, auf jeden Fall auch zwischendurch von Bill Belichick einmal gebencht wurde, weil er einfach gesagt hat, okay, gut, so geht es nicht weiter, da muss ein bisschen was passieren. Also es gibt es immer wieder, es gibt ja auch immer diese Gewichtsklauseln in Verträgen. Ich glaube, wir haben auch schon mal bei Eddie Lacy darüber geredet. Alan Branch hat übrigens auch welche. Die sind dann so immer so als kleines Motivations-Sahnehäubchen quasi drin. Können dann auch so bis zu $200,000 für eine Gewichtsstufe Erreichung quasi groß sein. Also ja, nicht unwichtiges Thema dabei.
Das führt uns eigentlich auch quasi die Disziplin auch so ein bisschen zum nächsten Trade, wenn wir schon mal weitergehen. Und zwar haben die Dolphins ihren Starting Running Back Jay Ajayi, der letzte Saison, ich glaube, 3 200-Yard-Games hatte und wirklich sehr, sehr stark gespielt hat, für einen auch, da muss man sagen, nur 4th-Runden-Pick zu den Philadelphia Eagles geschickt. Mhm. Und da ist es so ein bisschen das... zumindest berichtet wird, dass Adam Gase sehr unzufrieden war mit Jay Ajayi, mit seinem Verhalten, nicht diszipliniert genug, nicht fokussiert genug, und deswegen gesagt hat, ich so ein bisschen, ich statuiere so ein Exempel und trade ihn. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber es würde sich auf jeden Fall, würde es erklären, weil die Dolphins jetzt noch nicht raus sind, also sie sind noch im Rennen und ihn quasi zu einem Super Bowl Contender, den Eagles, zu schicken. Das ist schon eine Hausnummer für nur einen 4th-Runden-Pick.
Ja, das ist schon schon so ein kleiner Moment, wo man sich so ein bisschen am Kopf kratzt und fragt, was ist da los? Bei Miami, man hört halt wirklich, Adam Gase ist unzufrieden, wollte ein Signal an die Umkleidekabine, an den Lockerroom, die Umkleidekabine schicken, also an seine Spieler, den Leuten sagen so, hey Leute, so geht das nicht. Er hatte wohl generell Probleme mit der Offense, dass die nicht so richtig wussten, welche Routen sie laufen mussten. Das wirkte alles so sehr schluderig irgendwie und man sagt halt, dass er ein Signal senden wollte, hat er jetzt getan. Gleichzeitig sagte man auch, dass Ajayi unter Umständen so ein bisschen so über sein Zenit hinaus ist oder kurz davor ist, über sein Zenit hinaus zu sein. Das habe ich irgendwie so bei Twitter. Ja, das kann man natürlich nicht wissen, ne? Aber viele sagen so, ja, okay, wenn man sich das mal anschaut. Bis jetzt hat er, glaube ich, auch nicht so eine starke Saison gehabt, dass er da so, quasi auf dem absteigenden Ast ist und deswegen man sagte, okay, solange wir noch was für ihn kriegen können. Schwer zu sagen, aber insgesamt doch auch eher ein Trade auf Seiten der Dolphins, wo ich mir denke, so, komisch. Aber gut, generell glaube ich, dass man in Miami dann doch die Saison so insgesamt ein bisschen abgeschrieben hat.
Es überrascht mich schon, weil über den Zenit hinaus würde ich nicht sagen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, er ist eine Saison weg von einem wirklich extrem guten Jahr. Und diese Saison ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber man muss eben auch sehen, die Dolphins Offense insgesamt ist halt auch gruselig momentan. Und nicht zuletzt in dem Spiel gegen Baltimore. Also ich meine, da war im Grunde genommen nichts vorhanden, was man irgendwie als Pluspunkt sehen könnte in der Offense. Und von daher ist, ich weiß nicht, Jay Ajayi, den wird es wahrscheinlich freuen, weil der wird zu einem Team geschickt, das hat einen 7-1-Rekord. Alle sprechen davon, die Eagles kommen in Super Bowl und ist jetzt sozusagen eigentlich von heute auf morgen der erste Running Back in dem Team. Ne? Also LeGarrette Blount ist jetzt auf, wir hatten drüber gesprochen, auch schon zu Beginn der Saison, nicht unbedingt das, was sie sich erhofft haben, glaube ich, nach seiner 18-Touchdown-Saison in New England. Und jetzt haben sie mit Ajayi auf jeden Fall einen weiteren Back neben, dann haben sie ja auch noch Barner. Das heißt, sie haben da jetzt wirklich 3 sehr, sehr gute Running Backs, die quasi auch alle verschiedene Arten von Laufspiel mitbringen. Also das mit LeGarrette Blount, der hoffentlich dann für die Eagles eben diese Short-Yardage-Situation in Touchdowns umwandeln kann. Mit Barner so einen klassischen Third-Down-Back, Satellite-Back und mit jetzt Ajayi eben so einen klassischen Back für die ersten 2 First-Downs. Das sieht schon verdammt stark aus.
Ja, also LeGarrette Blount hat wirklich bis jetzt wirklich nicht wirklich überzeugen können. Ich glaube, der hat unter oder um die 3 Yards pro Laufspiel, also im Schnitt, das ist natürlich ein miserabler Wert. Bringt natürlich so ein bisschen die Patriots-Fans wieder nach vorne, die sagen, ja gut, okay, bald spielt LeGarrette Blount wieder bei uns, weil er gecuttet wird in Philadelphia. Nicht unmöglich, aber ich glaube in dem Fall jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wahrscheinlich, weil die Patriots ja nun wirklich einen Stall voller Running Backs haben. Da ist dann der Bedarf dann vielleicht nicht mehr ganz so groß. Für Philly sicherlich, je nachdem wie gut er performen wird, Ajayi, ein super Trade, dass sie das Laufspiel noch ein bisschen weiter aufpushen können. Ich meine, die Offense ist sowieso ganz gut, dann kann man natürlich auch wieder eine Offensive Line. Ich habe es, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Woche gesagt, die Offensive Line tendiert in der Regel immer dazu, lieber Laufspielzüge zu machen als Passspielzüge, weil sie dann irgendwie selber ein bisschen aggressiv sein können. Dementsprechend kann man dann natürlich auch die Offensive Line so ein bisschen von dem fehlenden Left Tackle ein bisschen ablenken, ein bisschen die Schwäche ein bisschen verstecken quasi. Tja, und dann gleichzeitig
auch. Das ist auf jeden Fall richtig, sorry, ja, was du sagst, mit der Schwäche, die sie am Left Tackle haben. Ich glaube, sie haben es wirklich probiert, einen Left Tackle zu holen. Ja. Und als sie gesehen haben, dass das nicht funktioniert, haben sie gesagt, okay, dann müssen wir quasi die Offense ein bisschen breiter aufstellen. Und von daher ist es nochmal noch besserer Trade, das stimmt, ja.
Ja, das ist schon so eine Sache, ne? Also ich fand es auch wirklich ein bisschen komisch, dass man nicht für einen Left Tackle irgendwie dass da nichts passiert ist. Also davon bin ich irgendwie ein bisschen ausgegangen, weil wenn so ein Team, also es gibt wirklich ein paar Teams, die jetzt wirklich echt Morgenluft schnuppern, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Trade Deadline in diesem Jahr so aktiv war, weil die Liga einfach insgesamt so schwach ist. Ja, schwach nicht, aber es gibt halt wenig Ausreißer nach oben. Es gibt halt wirklich kein Team, das über allen anderen steht. Es gibt vielleicht eine Klasse von Super Bowl Favoriten im Moment. Dann gibt es da drunter eine Klasse, die Super Bowl Favoriten sein könnten. Und dann gibt es da drunter eine Klasse, die Playoff Favoriten sein könnten irgendwie. Und es ist halt nicht so wie in den letzten Jahren, wo man in der Mitte der Saison gesagt hat, ja gut, also diese vier Teams aus der AFC und diese vier Teams aus der NFC werden wohl sehr wahrscheinlich in die Playoffs kommen, und die kommen dann wahrscheinlich in den Super Bowl. Das ist dieses Jahr irgendwie nicht so. Dementsprechend machen sich unheimlich viele Teams Hoffnung. Dementsprechend ist natürlich auch die Motivation hoch für dann viele Teams, sich noch an ein, zwei Positionen zu verbessern, um noch so ein Loch zu stopfen, um dann halt einfach die Chance zu wahren. Dementsprechend kommen wir dieses Jahr zu diesen massiv vielen, oder ja, massiv viel ist auch wieder ein bisschen viel gesagt, aber zu dieser
spektakulären aktiven Trade Deadline. Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau das Ding. Also ich meine, Philly, an einem Tag oder im Grunde genommen an einem Tag, an dem, da kommen wir nachher nochmal kurz zum zweiten Teil, Elliott erneut gesperrt ist, ist quasi der größte Konkurrent in der eigenen Division geschwächt. Sie selber haben die Chance, sich nochmal zu verstärken, obwohl sie schon sehr, sehr stark sind. Das ist natürlich eine einmalige Chance. Die hat Philly seit der Zeit unter Andy Reid mit Donovan McNabb nicht mehr gehabt. Und die wollen sie jetzt einfach beim Schopfe packen und sagen so, wir lassen uns das quasi jetzt nicht mehr nehmen. Also wir wollen das in unsere Hände packen, unseren Erfolg. Wir wollen nicht davon abhängig sein, wie andere spielen, sondern wir wollen jetzt quasi unser Spiel durchziehen und dann quasi eine erfolgreiche Saison spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Eine insgesamt nicht unbedingt erfolgreiche Saison spielen die San Francisco 49ers im ersten Jahr von Shanahan und Lynch als GM und Head Coach, haben dafür aber für die Zukunft jetzt ein bisschen aufgestockt mit dem Trade überhaupt. Mhm. Und zwar haben sie von den New England Patriots den besten Backup, den man sich vorstellen kann eigentlich, und zwar Jimmy Garoppolo, zu sich geholt, und das Ganze für einen Zweitrunden-Pick im nächsten Jahr. Und das war auf jeden Fall der Schocker. Also als ich das die Nachricht quasi bekommen habe, habe ich gedacht, wow, das hätte ich bei allen Trades nicht mal für möglich gehalten.
Ja, das war ja auch ganz lustig bei dir, wie du da, du bist doch wach geworden davon, ne?
Ja, ich habe das Dings-Spiel geguckt, beziehungsweise habe angefangen, war ein bisschen eingeschlafen, dann auf einmal klingelte mein Wecker, und ich weiß nicht mehr, welche App es war, ob es CBS Sports App war, mit der ersten sozusagen Alert, und dann habe ich nur so halb drauf geguckt und hab mir gedacht, ich träume quasi noch und muss dann quasi nochmal drauf gucken, nochmal wach werden, ein bisschen Licht anmachen, um das nochmal durchzulesen, weil ich es nicht glauben wollte im ersten Moment.
Ja, das ist wirklich, das kann man tatsächlich so sagen, das ist wirklich schwer zu glauben. Ich muss ja auch dann sagen, da muss ich auch dann mir so sagen, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, auch im Podcast, dass ich nicht glaube, dass Jimmy Garoppolo jetzt nicht mehr getradet wird. Offensichtlich falsch, genau, nachdem Jacoby Brissett zu den Colts getradet wurde von den Patriots. Aber ich befinde mich da in guter Gesellschaft. Also es gab ja echt so einige Analysten, die, im Prinzip waren alle Analysten falsch, die sich zu dem Thema geäußert haben in den USA. Speziell herausnehmen würde ich da jetzt einmal Mike Lombardi, den wir eigentlich ganz gerne mögen, der, ich glaube, mehrmals gesagt hat, dass die Patriots auf keinen Fall Jimmy Garoppolo traden werden in diesem Jahr. Und Adam Schefter, der irgendwie, glaube ich, zwischendurch mal sogar gesagt hat, die Patriots würden Jimmy Garoppolo noch nicht mal für 4 First-Round-Picks wegtraden.
Ja, die sind alle unten durch bei mir, die Leute.
Ja, also ich muss sagen, Lombardi hat bei mir schon so ein bisschen an Credibility, an Street Cred verloren. Aber ich höre ihm immer noch zu, auch wenn ich das jetzt, wenn ich mich so doch so ein bisschen veräppelt fühle. Adam Schefter, das ist halt einfach die Sache, die diese NFL-Insider in den USA, die werden einfach, die leben von ihren Verbindungen zu den Teams, die sie haben. Und da ist es einfach so, dass sie auch zwischendurch mal mit Fehlinformationen gefüttert werden. Das ist halt einfach ein Business. Die können nicht immer richtig sein. Da, ich finde, das kann man dem nicht vorhalten. Was man ihm vorhalten kann, ist die Arroganz und die Überzeugtheit, die er den Tag gelegt hat. Ne? Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, so, hey Leute, das ist das, was ich höre. Ich glaube das wohl so, ne? Aber das ist das, was ich höre. Und er hat gesagt, so, nein, auf keinen Fall. Ich bin davon überzeugt, das wird so sein. Da ist ja nochmal ein Unterschied bei, wenn man da so ein kleines Fragezeichen dran lässt und dann nicht so hundertprozentig überzeugt ist, dann schützt man sich natürlich auch bei solchen Situationen hier.
Definitiv. Aber was heißt es jetzt im Grunde genommen für die, sagen wir mal erstmal für die Patriots? Die geben, Belichick hat selber gesagt, sie hatten 2,5 Jahre die wohl beste Quarterback-Situation, die man sich vorstellen kann, mit einem Hall of Fame, vielleicht dem besten Quarterback aller Zeiten, Tom Brady. Und in dessen sozusagen Hinterhand beziehungsweise auf der Bank sitzen Jimmy Garoppolo, der gezeigt hat, wenn er rein muss, spielt er verdammt guten Football. Und jetzt haben sie quasi diese Situation, wie Belichick sagte, so lang ausgereizt, wie sie konnten. Das war zumindest seine Erklärung. Und jetzt traden sie ihn doch. Ich meine, warum jetzt? Warum nicht vorher? Warum hat man so lange gewartet? Was denkst du?
Also zwei Dinge vorweg. Punkt eins. Das ist dann vielleicht auch mal ein Thema für einen anderen Podcast. Tom Brady ist meines Erachtens ganz klar der Beste aller Zeiten. Da gibt es meines Erachtens kein Gerede drum. Ich sage nur ganz kurz mein Argument dafür. Andere können schneller sein, besser werfen oder sonst was. Aber worum es geht, ist einfach, er ist einer in einem Team und er ist der Anker um dieses Team drumherum. Und er gewinnt mit diesem Team, wie es noch kein anderer Quarterback in der Art geschafft hat. Deswegen, aber das ist vielleicht für ein anderes Thema, da wollen wir jetzt echt nicht drauf eingehen. Wir haben einen Podcast, der ist voll genug mit anderen Themen. Punkt zwei, das ist wieder so typisch Bill Belichick, ne? Das ist auch so ein bisschen schwierig in der Presse in Neuengland. Er sagt was und es wird halt wenig hinterfragt, weil Bill Belichick hat die Reporter schon irgendwie so ein bisschen erzogen, dass sie nicht so richtig kritisch nachfragen, weil er sie dann immer strafend anguckt und irgendwie belächelt mehr oder weniger. Es war nicht die letzte Situation. Man hätte Jimmy Garoppolo nächstes Jahr franchisen können. Und ihn dann traden können. Ne? Das wäre vielleicht sicherlich nicht die schönste Lösung gewesen, aber es wäre sicherlich auch noch eine Lösung gewesen, die bestimmt auch sinnvoll gewesen wäre.
Ja, aber so wie es berichtet wurde, hat Garoppolo ja gesagt, ja gut, ihr könnt mir von mir aus im Starter Money zahlen, also das Geld, was quasi ein Starter bekommen würde. Ich will aber lieber spielen. Das ist mir wichtiger. Ja. Und ich glaube, dieser Moment, sie wollten ihn, glaube ich, langfristig binden mit einem verdammt guten Gehalt auch. Aber er hat gesagt, ich möchte lieber spielen. Und ich sehe jetzt halt nicht hinter Brady, dass ich in den nächsten 2 Jahren spielen werde. Und wenn ich in den nächsten 2 Jahren nicht die Spielpraxis sammle, dann könnte es zu spät sein und ich werde so ein Brian Hoyer oder was weiß ich, der noch rumdümpelt.
Oder ein Ryan Mallett. Ja, ganz so schlimm wahrscheinlich nicht. Was ich jetzt meinte, ist, dass Belichick gesagt hat, okay, das war die letzte Möglichkeit, die wir nutzen mussten, um noch quasi was für ihn zu kriegen, was meines Erachtens nicht so ganz richtig ist. Da hat er sich das mal ganz normal wieder ein bisschen schön geredet und die Reporter sind nicht drauf eingegangen. Wie gesagt, man hätte ihm im nächsten Jahr franchisen können und dann ihn wegtraden können. Und ich glaube, dass die Kompensation hätte ähnlich sein können. Nachteil ist natürlich, man hat das Franchise-Tag vergeben, das hat man halt nur einmal. Und Jimmy G könnte sich natürlich auch querstellen und das Franchise-Tag nicht unterschreiben. In der Zeit kann er auch nicht getradet werden, aber das stelle ich mir eher unwahrscheinlich vor, das hätte bestimmt geklappt. Was war deine Frage? Wie geht's weiter für die Patriots? Was bedeutet das für die Patriots? Meines Erachtens nicht so viel. Ich glaube nicht, dass wenn Tom Brady sich verletzen würde, also die Saison beendet wäre für Tom Brady, ich glaube nicht, dass die Patriots dann eine Chance hätten, Super Bowl zu, also eine Chance, ja, aber keine realistische Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Die Chance besteht, glaube ich, nicht.
Ja.
Wenn Tom Brady
Wenn
Tom Brady sich jetzt in den nächsten Spielen verletzen würde, für irgendwann wegen einem Monat oder so 4 Spiele ausfallen würde, in der Zeit könnte Jimmy Garoppolo sicherlich aushelfen und auch gut aushelfen. Er könnte bestimmt ein Spiel oder 2 Spiele mehr gewinnen als der Backup-QB, der jetzt von den Patriots gesigned wird, Brian Hoyer, du hast ihn gerade schon kurz erwähnt, da kommen wir gleich sicherlich nochmal kurz drauf. Das würde sicherlich einen Unterschied machen, aber ich glaube, dass es bei den Patriots nicht darum geht, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht, sondern dass es bei den Patriots darum geht, weit in den Playoffs zu kommen. Wenn Brady sich für einen Monat verletzen würde, ich glaube, dann würden die Patriots auch in die Playoffs kommen. Das ist weniger das Problem. Dementsprechend ist ein Backup-QB in diesem Jahr nicht so relevant für die Patriots, meines Erachtens.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde ganz gerne, bevor ich auch noch mal kurz auf die Patriots zu sprechen komme, kurz einmal noch mal auf San Francisco oder einmal auch auf San Francisco zu sprechen kommen. Und zwar ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass Cousins vielleicht nicht unbedingt der Wunschkandidat war, was ja auch die ganzen Reporter immer gesagt haben, dass Cousins ja eh nächste Saison in San Francisco ist. Dann der Fakt, dass sie nicht vertrauen in die Quarterbacks, die aus dem College kommen und sagen, Garoppolo ist unsere beste Option. Und als ein letzter Punkt vielleicht, dass Garoppolo die nächsten Spiele wahrscheinlich noch nicht direkt spielen wird, sondern erstmal langsam lernen soll. Insgesamt natürlich ein unglaublicher Upset für die 49ers. Sie haben jetzt auf jeden Fall einen Franchise-Quarterback. Zu den Patriots nochmal. Möglich, ja. Zu den Patriots nochmal. Ich glaube auch generell ändert sich an der Situation jetzt nichts in der Saison. Also Brady wird halt weiterspielen. Sie haben jetzt quasi noch einen Zweitrunden-Pick für Garoppolo bekommen, der wahrscheinlich ein relativ hoher Zweitrunden-Pick sein wird. Die Sache aber, die mich jetzt zumindest beschäftigt hat, und da ist es jetzt auch wieder die Frage, es gibt viele Beat-Reporter, die da drüber geschrieben haben. Ich glaube irgendwie, dass es so ein bisschen geknistert hat insgesamt. Also, es gibt einige Reporter, die gesagt haben, dass quasi Robert Kraft dafür gesorgt hat, dass Tom Brady quasi seine Karriere bei den Patriots beendet. Und es gibt auf der anderen Seite ein paar Leute, die sagen, wir sind ziemlich nah an Brady und an seinem Lager dran und der hat ja auch den gleichen Agenten wie Garoppolo. Und es gab wohl so ein paar... Genau, es gab wohl so ein paar Gerüchte, dass Bill Belichick auch mit dem Gedanken gespielt hat, Brady zu traden, weil er eben bei Jimmy Garoppolo mehr Zukunft sieht, weil er einfach jünger ist, ganz einfach. Und Bill Belichick wohl von dem Gedanken getrieben ist, aber das ist natürlich auch wieder dahingestellt, so ein bisschen verschwörungstheoretisch, ohne Brady einmal einen Super Bowl zu gewinnen. Plus den Fakt, dass er ja quasi seine zwei Söhne bei den Patriots hat, er in der nahen Zukunft zu Coaches weiterentwickeln möchte. Am liebsten würde er quasi selber aufhören und dann einen seiner Söhne als nächsten New England Head Coach einsetzen, die dann quasi mit einem Garoppolo weiterspielen können. Und dass quasi das Verhältnis zwischen Brady und Bill Belichick deutlich schlechter gewesen sei als das Verhältnis Garoppolo und Belichick. Und es eine einzige Personalie gibt, über die Belichick nicht entscheiden darf, und das ist Brady, denn da entscheidet Robert Kraft. Und Robert Kraft soll gesagt haben, Brady bleibt hier, er wird seine Karriere hier beenden. Es hört sich verdammt spooky an, das Ganze.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Belichick, der sehr, sehr sachlich an Sachen rangeht, so gedacht hat und quasi seine eigene Vita höher stellt als den Erfolg. Oder denkst du, dass da was dran sein könnte?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Belichick mit dem Gedanken gespielt hat, eine Entscheidung zu treffen zwischen Jimmy G und Tom Brady. Es war ja nun mal auch so, dass die Patriots in der Offseason versucht haben, Jimmy G zu verlängern. Das hattest du ja gerade auch schon angesprochen. Das ging aber halt einfach nicht, weil ja unter 20 Millionen hätte Jimmy G wahrscheinlich nicht unterschrieben, geschweige denn, ob er überhaupt bereit gewesen wäre, quasi als Backup-QB für 2-3 Jahre, wie du auch gerade schon sagtest, zu spielen. Die Frage ist natürlich, wie lange kann Brady noch spielen? Und da gibt's im Moment einfach überhaupt keinen Grund zu denken, dass er nicht lange noch spielen kann. Der einzige Grund ist halt, dass man Erfahrungswerte hat, dass Quarterbacks, wenn sie altern, irgendwann abfallen. Dass Menschen altern generell. Ich meine, okay, das ist ein Fakt, das weiß jeder Mensch. Nun ist einfach die Frage, warum, ich finde es schwierig. Also ich glaube, keiner kann wirklich einschätzen, wie lange Tom Brady wohl noch gut sein wird. Also weder Tom Brady, noch Bill Belichick, noch Robert Kraft Natürlich ist es klüger, sich breit aufzustellen und zu sagen, okay, lieber ein Jahr zu früh als ein Jahr zu spät. Das ist ja sowieso das Mantra von Bill Belichick. Also jemanden zu traden oder zu cutten oder so, sobald ein Spieler halt teuer ist oder einen gewissen Wert hat. Und ich könnte mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass Robert Kraft interveniert hat und gesagt hat, okay, Tom Brady beendet seine Karriere hier, weil es auch einfach für die Fans wichtig ist. Man darf das ja auch nicht vergessen. Also die Patriots haben bis 2001 fast ausschließlich nur schlecht gespielt. Einmal sind sie in den Super Bowl gekommen mit Drew Bledsoe und vorher hatten sie, glaube ich, auch nochmal eine Super Bowl Appearance, glaube ich, ne? Wie in den 80ern.
Ja, aber da haben sie krass verloren gegen die Packers. Ja, aber genau. Was der Fakt ist, was ja auch noch dazu kommt, ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, dass es da intern so ein paar Probleme gibt und Belichick jetzt sagen würde, okay, ganz rational betrachtet, wenn ich sagen will, ich möchte das Franchise für die nächsten 10 Jahre gut ausstellen, tausche ich Garoppolo nicht, sondern müsste eher sagen, ich muss mich von Brady trennen. Mhm. Das Problem dabei ist aber auch, ich glaube, es gibt in generell, sagen wir mal, in Nordamerika, zwei Spieler, die du nicht traden kannst. Und das eine ist Tom Brady und das andere ist LeBron James, weil es keinen Markt für diese beiden Spieler gibt. Beziehungsweise diese beiden Spieler sind vielleicht die einzigen, die sagen, ich entscheide selber, wo ich hingehe. Mhm. Also du kannst machen, was du willst. Wenn ich sage, ich wechsle jetzt dahin, dann wechsle ich dahin, so ungefähr. Und Brady kannst du auch nicht traden. Ich meine, wer nimmt Brady? Ganz ehrlich. Also er ist ich bin absolut bei dir, er ist der größte Quarterback aller Zeiten. Aber wer nimmt ihn? Also er hat überhaupt keinen Marktwert, weil er spielt er spielt unglaublich gut. Aber jedes andere Team weiß doch, ich müsste für Brady sowas von tief in die Tasche greifen, was Kompensation angeht, an Draft-Picks. Und ich wäre mir nur nicht mehr sicher, ob der Typ überhaupt Bock hat, bei mir zu spielen. Weil
ja, das ist Brady eher gut. Das, Teams sprechen also ich mein, sich das natürlich ab dann, ne? Also die sprechen dann auch mit dem Spieler in so einem Fall. Dann würde, mir fällt da halt spontan zum Beispiel Jacksonville ein. Stell dir mal vor, du hast jetzt echt so einen super talentierten Kader in Jacksonville. Und jetzt natürlich nicht in der Saison, sondern Brady hätte eine ganze Off-Season, würde halt so eine Shopping-Tour machen wie Peyton Manning damals, der ja wirklich, ich glaube, 5, 6 Teams, ich glaube, er war auch in Miami, bei Houston war er, glaube ich, auch, hat halt mehrere Teams abgeklappert, hat sich quasi bewerben lassen. Im Prinzip sind die Teams bei Peyton Manning vorstellig geworden, haben ihr Konzept vorgestellt, wie sie sich vorstellen, Super Bowls zu gewinnen. Und dann hat er entschieden, natürlich war Peyton Manning damals noch mal einen Tacken jünger, dürfte er so 36 gewesen sein, schätze ich mal. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Tom Brady ist natürlich jetzt 40. Das heißt, wenn man Tom Brady signed, dann rechnet man realistisch gesehen mit 2 Jahren und optimistisch mit 4 Jahren und pessimistisch mit gar keinem Jahr. Dementsprechend, ich glaube schon, dass ein Markt für Tom Brady da wäre, auch, dass man dafür was abgibt, auch ein First-Round-Pick, auch ein Second-Round-Pick. Wenn man halt ein Team nimmt wie Jacksonville, das eigentlich schon relativ komplett ist, und man 2 First-Round-Picks quasi, ja, im Maximalfall 2 First-Round-Picks, das halte ich eigentlich auch schon ein bisschen für viel. Aber man könnte sie aufgeben, wenn man dann einfach in den nächsten 2 Jahren eine sehr gute Chance hat auf einen Super Bowl-Sieg. Und das ist für viele Teams verdammt viel wert. Also die sind durchaus bereit, die Zukunft zu belasten, da quasi einen Kredit aufzunehmen, den man dann später in Form der fehlenden Draftpicks bezahlt, die dann natürlich auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre für das Franchise sehr schädlich sind, wenn die fehlen.
Ja, natürlich. Also ich meine jetzt quasi Marktwert im Sinne von, du kannst sie nicht einfach wegtraden. Weil würdest du zu Brady sagen, sorry Tom, du spielst jetzt für Jacksonville, weil wir haben dich jetzt gerade getradet für einen First-Round-Pick, dann würde der wahrscheinlich sagen, okay, Leute, das ist so das Schlimmste, was mir passieren konnte. Ich bin so unglaublich sauer. Ich bin verwurzelt in der Stadt. Ich bin verwurzelt mit diesem Verein. Meine Frau ist unglaublich erfolgreich und arbeitet viel. Dann hänge ich die Schuhe sozusagen an den Nagel. Also ich habe es nicht nötig, nochmal für ein anderes Team dann zu spielen. Und ich glaube, deswegen hat er halt relativ wenig, gibt es wenige Teams, die sagen würden, ach komm, gib mir doch Brady. Und wenn er nur eine halbe Saison spielt, ich weiß es nicht. Also ich kann mir das halt, also es ist natürlich jetzt auch spekulativ, aber deswegen diese ganze zurückzukommen darauf, diese ganze Story um Brady und Belichick und die können sich nicht leiten und eigentlich hat Belichick gar keinen Bock auf Brady und möchte eigentlich allen zeigen, dass das auch ohne ihn kann. Ja, das ist so ein bisschen, ja, sehr, sehr, alles so ein bisschen sehr zusammengestrickt.
Ja, also es kann durchaus sein. Das stimmt. Das ist ja auch nicht dieses Jahr erst aufgekommen. Das gab es ja schon mehrmals, diese Debatte. Können die beiden sich überhaupt ausstehen? Sind beides irgendwie, ja, von außen betrachtet die Besten oder mit unter den Besten auf ihrer Position beziehungsweise in ihrem Job. Beide vielleicht ein großes Ego, beide sind darauf bedacht, dass sie irgendwie lange in den Hallen des Ruhmes stehen. Möglich ist es, es wurde auch schon oft darüber nachgedacht, will Brady mal einen Super Bowl ohne Bill Belichick gewinnen, will Bill Belichick einen ohne Brady gewinnen, wie du es gerade auch schon sagtest. Ist am Ende schwer zu sagen. Meines Erachtens ist es irgendwo doch ein Trade, der sich abgezeichnet hat, weil ich kann mir halt schwer vorstellen, dass man einen Tom Brady wegtradet aus der Stadt. Also der ist ja der Verein mit Bill Belichick zusammen, ist er ja. Und das kannst du nur machen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass denn der Spieler, den du hinter Tom Brady hast, in dem Fall wäre Jimmy Garoppolo gewesen, dass er Tom Brady 2.0 ist, mehr oder weniger.
Absolut. Du hast gerade eben schon angesprochen, die Patriots haben Brian Hoyer zu einem Dreijahresvertrag gesigned. Er ist jetzt quasi wieder so wie von, ich glaube, 2009 bis 2011, genau, der Backup von Brady. Auch lustiger Fun Fact da. Peter King ist gestern auch schön in die Falle getappt, in die einige getappt sind. Ich war auch kurz davor. Und zwar gibt es einen Fake Adam Schefter-Account bei Twitter, der hat mehrere hunderttausend Follower.
Ja, es gibt nicht nur einen, aber es gibt einen wirklich mit vielen Followern.
Ja, und der hat getwittert, hast du es mitbekommen?
Nee, ich habe es nicht mitbekommen.
Der hat getwittert, die Patriots signen Colin Kaepernick. Und okay. Peter King ist quasi Sekunden später darauf angesprungen und hat gesagt, oh, das ist die neue krasse Headline, der Trade-Deadline, heftig, was ist denn jetzt los und so nach dem Motto. Und hat sich dann ein paar Minuten später entschuldigt, als alle anderen ihn angeschrieben haben und gesagt haben, das war ein Fake-Account, das war nicht Adam Schefter. Aber
ja, das gibt's immer wieder fallen, fällt man bei Twitter auf Fake-Accounts rein, das ist immer wieder lustig. ja, das ist immer wieder lustig, Punkt.
Genau, Brian Hoyer als also Backup.
Genau, was ist jetzt ein Vertrag für 3 Jahre, hat er unterschrieben. Wie viel, weiß ich noch nicht. Das ist noch nicht reportet worden. Auf jeden Fall ist klar, dass er nicht für das sogenannte Veteranenminimum spielen wird. Das geht nämlich, glaube ich, nur bei Verträgen, die kürzer sind. Generell zahlen die Niners sowieso noch einen großen Teil des Gehaltes, glaube ich, von Brian Hoyer, weil sie ihn ja quasi einfach gecuttet haben. Und es ist immer auch interessant, dass Brian Hoyer nicht Teil des Trades war. Da ist halt wieder so ein typisches Bill Belichick-Ding, beziehungsweise Patriots Front Office, in dem Fall Nick Casario. Wenn die Patriots quasi für Brian Hoyer getradet hätten, dann hätte der bei der Compensatory Pick Formula, also Gleichung, Tabelle, Statistik, wie man auch immer das nennen will, hätte eine Rolle gespielt und hätte den guten Compensatory Pick, den die Patriots nächstes Jahr für Martellus Bennett bekommen, das wird ein Dritt- oder Viertrunden-Pick. So, mache ich es komplett auf Deutsch. Oder auch nicht ganz, das Pick ist ja wieder dabei. Werden, also ein Compensatory-Pick, der würde dann quasi verloren gehen, wenn Brian Hoyer in der Compensatory-Pick-Formula drin gewesen wäre. Dementsprechend hat man gesagt, okay, cuttet den doch bitte. Wir signen den dann ganz normal als Street-Free-Agent. Dementsprechend haben die Patriots dadurch einen mindestens Viertrunden-Pick sich erhalten können. Also
gespart,
man sieht wieder, die Patriots sind überall geschickt und reizen überall alles bis zum Ende aus.
Auf jeden Fall. Das hat ja auch Belichick gesagt, wenn man ihm jetzt Glauben schenken darf. Sie haben es ausgereizt bis zum Ende.
Genau, ja. Und die Packers wollten Brian Hoyer unter Vertrag nehmen. Das kam auch nochmal bei Twitter raus von einer Quelle, die ich jetzt nicht unbedingt kannte. Gut, die Sache war wohl relativ klar, dass Brian Hoyer sagt, okay, Starter jetzt bei Green Bay für die 8 Spiele. Tue ich mir jetzt nicht nur an, das bringt eh nichts, in die Playoffs werde ich nicht kommen, das werde ich wohl nicht schaffen können. Da war er wohl realistisch genug in seiner Selbstbeobachtung, um zu sagen, okay, gut, ich gehe zurück nach Foxborough, da kann ich mich gut aus und chillen.
Ja, und eben, ich glaube auch, der hat, glaube ich, insgesamt auch genug. Ich glaube, der denkt sich, Hauptsache, ich krieg noch ein bisschen Geld und kann, ohne dass ich nochmal aufs Feld muss und nochmal was abbekomme, ohne Verletzung quasi meinen, ja, ruhigen Frühruhestand genießen in New England.
Und vielleicht noch einen kleinen Super Bowl Ring unterwegs mit einsammeln.
Stimmt, den hat er ja noch nicht bekommen. Korrekt. Soweit durch beim Hauptthema New England oder
eigentlich noch nicht durch, wir könnten noch länger drüber reden, aber
wir könnten noch länger drüber reden, aber es gibt ja noch einen großen Trade, der auch verdammt spannend war. Im Grunde genommen der erste, und zwar relativ direkt nach dem Seattle-Texans-Spiel, eines der bisher wahrscheinlich besten Spiele der Saison, unglaubliches Spiel, haben die Seattle Seahawks den Tackle, den sie so lange Zeit quasi gesucht haben nach den ganzen Verletzungen, bekommen, denn sie haben getradet für Dwayne Brown von den Houston Texans und haben erstmals dafür abgegeben den Cornerback Jeremy Lane, der quasi der dritte Corner war bei den Seahawks, plus einen 5-Runden-Pick in 2018 und den 2-Runden-Pick in 2019. Dann hat sich, ich glaube, das war heute, kam dann raus, dass Jeremy Lane das quasi den Medizincheck nicht bestanden hat in Houston, weswegen der Deal nochmal überarbeitet werden musste. Und jetzt ist es so, dass Dwayne Brown bei den Seahawks ist und die Seahawks dafür abgeben müssen, 2018 einen Drittrunden-Pick, 2019 einen Zweitrunden-Pick und warte mal, was war das noch?
Der Fünftrunden-Pick Pick und bleibt, glaube ich, ne?
Ja.
Also
ist quasi, ja.
Ja, ein Drittrunden-Pick mehr anstatt Jeremy Lane.
Genau, also 2018 Fünftrunden, 2018 Drittrunden und 2019 Zweitrunden-Pick. Genau, Jeremy Lane bleibt damit bei den Seattle Seahawks und ja, das ist auch ein sehr, sehr krasser Trade, denn die Seahawks bezahlen verdammt viel für einen Left Tackle, der sehr, sehr gut ist, keine Frage, aber sie bezahlen sehr, sehr viel für ihn.
Ja, definitiv, vor allem, wenn man bedenkt, wie alt er ist. Ich glaube, er ist mindestens 32, wenn nicht sogar schon 33 Jahre alt, hat jetzt 6-7 Wochen quasi gestreikt. Ich glaube, so würde ich das jetzt übersetzen, das ist nicht so ganz einfach. Und hat im Prinzip nur ein Spiel gespielt und jetzt zahlt man wirklich eine Menge dafür. Also es ist schon eine Menge Kapital, die Seahawks auf den Tisch legen. Jetzt sind sie in den nächsten beiden Jahren ohne Second-Round-Pick. Tja, warum machen sie das? Die Offensive Line ist eine Katastrophe gewesen. Bis jetzt der vorherige Left Tackle, Gott, oh Gott, Wheeze Odiyombo. Odiyombo? Wheeze Odiyombo, ja, schöner Name. Tatsächlich ein schöner Name, aber schwer auszusprechen. Ich glaube, der war irgendwie bei Pro Football Focus, war der irgendwie mit Abstand der am schlechtesten geratete Left Tackle in der Liga und wirklich, wirklich mit Abstand. Dass man das macht, kann ich schon verstehen, weil, ne, wir haben auch schon echt ein paar Mal drüber gesprochen. Auch die NFC ist weit offen, seitdem Aaron Rodgers sich verletzt hat. Und die Seahawks sind so, glaube ich, das Team, ja, abgesehen natürlich von Philly, die jetzt die ersten in der Liga wohl in der NFC zu sein scheinen. Nun hat man auch dann den Vorteil, dass die Seahawks, die sind halt schon lange erfolgreich, haben eine starke Defense, man weiß so ein bisschen, was man an ihnen hat. Dementsprechend würde ich sogar auch so ein bisschen eher zu ihnen tendieren, wenn man mich jetzt fragen würde, okay, wer kommt weiter in den Playoffs, die Seahawks oder Philly, weil man einfach weiß, was man da hat. Und man hat sich jetzt an der Position verbessert. Das hilft ungemein. Und vor allen Dingen hält es Russell Wilson sauber und bestenfalls auch gesund. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich die Colts anschaut, die Luck nicht sauber und gesund gehalten haben. Und jetzt hat man da echt Probleme mit Andrew Luck und weiß nicht, was mit ihm weitergeht. Das kann ich schon verstehen, dass man da wirklich viel Geld für einen Left Tackle raushaut. Und ein Left Tackle, ja, der kann vielleicht nur noch 3-4 Jahre spielen, warum nicht?
Ja, definitiv. Aber die Frage ist natürlich, man muss ja sagen, die O-Line der Seahawks war auch schon vor der Saison, bevor die ersten Verletzungen dann aufgekommen sind, ja, in den Preseason-Spielen, in den ersten Saisonspielen, unglaublich schlecht. Sie waren letzte Saison schon unglaublich schlecht. Brown ist ein sehr, sehr guter Tackle. Ich weiß aber nicht, ob dieser eine Tackle quasi die komplette Line so konsolidieren kann, dass man sagen kann, Russell Wilson kann jetzt quasi, ich will nicht sagen beruhigt, aber etwas beruhigter aufspielen und hat nicht mehr so viel Druck direkt im Gesicht. Da weiß ich nicht, ob es genug ist, beziehungsweise ob das gerechtfertigt ist, so viel Kapital in den nächsten Drafts abzugeben, zumal sie ja auch schon, du hast es gerade gesagt, den anderen Second-Round-Pick haben sie für Sheldon Richardson ausgegeben. Die gehen jetzt, klar, all in, also sind ähnlich wie die Eagles. Die sehen natürlich ihre Chance. Sie haben im Grunde genommen da im Westen nur die Rams, von denen wir noch nicht wissen, ob sie das durchziehen können. Und dann, ja, momentan spitzt sich alles zu auf die Eagles gegen die Saints. Auf die Eagles gegen die Seahawks. Und da wollen sie natürlich ein bisschen, ja, aufrüsten. Aber ich finde, sie haben ein bisschen zu viel bezahlt. Auf der anderen Seite für die Texans ist es natürlich auch ein Risiko. Klar, Brown war jetzt nicht unbedingt so der geliebte Tackle, den sie da hatten, dadurch, dass er natürlich auch ausgesetzt hatte, beziehungsweise gestreikt, wie du es gesagt hattest. Aber er ist natürlich auch ähnlich wichtig für die Texans, denn deren O-Line ist jetzt auch nicht unbedingt so stark. Und Deshaun Watson überzeugt momentan noch extrem mit seiner, ja, Russell Wilson Art zu spielen, indem er sich quasi immer wieder auf den Beinen hält, das Spiel am Laufen hält.
Bums aber wird, ne?
Genau, die Frage ist auch, wie lange kann er das?
Ja, definitiv.
Und sie haben jetzt natürlich sehr viel Draft-Potenzial auch wieder zurückbekommen, aber ich glaube, die Texans glauben auch, dass sie jetzt quasi schon jetzt mit Deshaun Watson so ein bisschen einkassieren können und weit kommen könnten. Das ist jetzt die Frage. Also ich bin bei den Texans auch noch unsicher. Auf der einen Seite.
Ich finde es gut. Also ich finde es echt gut. Also ich kann das verstehen, klar. Warum nicht jetzt da reingehen quasi und versuchen, in den Super Bowl zu kommen oder zumindest tief in die Playoffs zu kommen. Denken aber gleichzeitig, du hast jetzt gerade einen jungen Rookie-Quarterback, auch wenn ich letzte Woche gesagt habe, es muss sich noch zeigen, wie er das in der nächsten Saison weiterführen kann, ob er das halten kann. Vor allen Dingen, ob er sich nicht verletzt, weil die Spielart, wie er spielt, die ist einfach prädestiniert ist vielleicht ein bisschen viel, aber ist sehr gefährlich. Und aber so wie er spielt, da hilft dann Left Tackle halt auch nicht unbedingt mehr. Man könnte ihn natürlich so ein bisschen umtrainieren, umerziehen wäre das falsche Wort, aber das ist dann so eine Sache für die Offseason, dass man dann mit ihm hingeht und sagt so, okay, nicht immer, na, du bist nicht mehr im College, nicht immer so nach 1-2 Sekunden, wenn du deinen Ball noch nicht losgeworden bist, dann irgendwie direkt wegrennen, sondern ihm erstmal so ein bisschen zu lehren, wann er wegrennen muss und wann nicht. Und das hat er halt in diesem Moment einfach noch nicht. Na, also ist es einfach so, er rennt halt viel zu schnell weg. Er hält den Ball, na, das ist ja sowieso so ein Rookie-Quarterback-Ding. Junge Quarterbacks tendieren dazu, den Ball zu lange zu halten, anstatt einfach zu sagen, okay, das Play ist tot, ich werfe den Ball weg, um sicher zu gehen, dass ich nicht gesackt werde, um sicher zu gehen, dass ich nicht verletzt werde. Das sind so die Dinge, das sind so Sachen, die lernt man mit der Zeit. Das ist halt einfach anders als im College. Und ich weiß nicht, ich finde nicht, dass jetzt ein Left Tackle, in dem Fall Brown, in der Zeit so unheimlich viel geholfen hätte. Deswegen finde ich, das ist schon ein guter Trade. Und das ist eine Menge, die dafür bekommen haben. Das ist echt eine Menge.
Definitiv. Ich sehe auch die Texans als insgesamt als Gewinner, weil einfach die Seahawks viel zu viel dafür bezahlt haben für einen Tackle, der über 30 ist. Keine Frage, mit Sicherheit. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ein Quarterback kann nicht quasi nur jeden Spielzug, jeden Passspielzug quasi scramblen. Du kannst nicht jedes Mal die Option spielen. Du musst versuchen, auch dem Quarterback einfache, sichere Pässe zu geben in der Pocket. Und um natürlich auch der Verteidigung es etwas schwieriger zu machen. Und da hilft, finde ich, ein Tackle auf jeden Fall schon. Und ich denke, wenn ich zum Beispiel zurückdenke, das ist fast 1:1 vergleichbar, finde ich, mit Robert Griffin, der ja quasi auch in die Liga gekommen ist, das Spiel revolutioniert hat. Alle sind aufgesprungen von ihren Sitzen, haben gesagt, mein Gott, das ist der nächste Superstar unserer Liga. Er wäre es vielleicht auch weiterhin noch, aber er hat einfach zu früh so viel abbekommen, weil die O-Line damals im Gegensatz zu heute bei Washington einfach sehr, sehr, na, ich will nicht sagen schlecht, aber deutlich schlechter war als jetzt. Und er hat einfach sehr, sehr früh sehr, sehr viel abbekommen. Und ich würde immer dazu tendieren, auch wenn ich einen Quarterback habe wie Deshaun Watson, der verdammt stark ist, der laufen kann, der das Spiel am Leben hält und manchmal einfach den unglaublich, vielleicht würden viele sagen, gefährlichen Wurf, aber den Wurf noch an den Mann bringt und das Spiel am Leben hält. Aber ich würde immer sagen, wenn das der Quarterback ist, den ich haben will, und das haben hat der Coach ja auch gesagt in Houston, mein Gott, mit dem können wir noch, ich glaube, das war so ein Soundbite vor ein paar Wochen, mit dem Quarterback können wir alles erreichen, dann will ich ihn so lange wie möglich fit halten und gesund halten. Und klar, dazu gehört, dass ich ihn umtrainiere so ein bisschen, aber dazu gehört auch, dass ich ihm quasi 10-12 einfache Pässe gebe, für die er in der Pocket einfach auch eine gewisse Zeit braucht. Aber ja.
Ja, Pros und Cons auf jeden Fall. Aber ne, so wie du sagtest, denn generell würde ich sagen, sind die Texans auf jeden Fall die Gewinner in diesem Trade. Das kann man wohl so sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Das waren soweit unsere Trades. Ja,
ich habe nur so ein, zwei kleine Sachen, die ich noch dazu reinwerfen wollte.
Stimmt, und wir haben auch noch einen. Sorry, ich bin schon völlig geflasht. Ja, bitte.
Wen haben wir denn noch? Jetzt bin ich gerade auch.
Etwas früher, der ist so ein bisschen untergegangen. Weil
ja, okay. Genau.
Können wir vielleicht schnell abhandeln.
Ja,
die Bills traden ihren Defensive Tackle Marcel Darius, der vor 2 Jahren noch einen großen Vertrag unterzeichnet hatte, zu den Jacksonville Jaguars, die jetzt absolut die Saxonville Jaguars sind, denn sie haben jetzt eine unglaubliche Defensive Line. Und im Grunde genommen tauschen die Bills ihn so ein bisschen weg, räumen so ein bisschen auf, quasi alles, was unter Rex Ryan so ein bisschen gemacht wurde, soll irgendwie rausgeräumt werden, soll aufgeräumt werden, und die Bills verschaffen sich dadurch einen Gehaltsspielraum für die kommenden Jahre, und ja, Jacksonville bekommt...
Ja, vorsichtig, was? Ja.
Wieso?
Ja, das stimmt schon, die Bills sparen insgesamt 8 Millionen Dollar gegen das Cap, verlieren aber gleichzeitig 25 Millionen Dollar. Also, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Also die $25 sind quasi totes Geld auf dem Cap. Das heißt, sie bezahlen das Geld an Darius, ohne dass er für sie spielt, sparen sich aber weiteres Geld, das sie an ihn zahlen müssten, wenn er bei ihm bleiben würde. Das bisschen Geld sparen sie sich, ja. Es war wohl ein bisschen schwierig mit ihm im Lockerroom, so dass sie ihn weggetradet haben. Haben jetzt am Ende auch irgendwie nicht so viel bekommen, ne?
Nee, das war, ich glaube, ein 6-Runden-Pick in 2000,
ja,
also
das
nächstes.
Ist ja nichts, ne?
Das ist ja echt nichts, also deswegen kann ich mir auch nichts anderes vorstellen. Das ist quasi diese paar Millionen, die sie eben direkt neu sozusagen vergeben können.
Ja. Also das ist schon krass. Für Jacksonville super. Die bekommen den echt richtig günstig. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er bei ihnen verliehen wird. Ja, wahrscheinlich dann 5,7 Millionen dieses Jahr und 2,3 Millionen im nächsten Jahr. Das müsste, obwohl, nee, es könnten noch Garantien drin sein. Aber ja, das ist schon enorm viel totes Geld, was man da auf sich nimmt. Da muss schon irgendwie was gewesen sein, dass die wirklich sich gedacht haben, okay, der macht uns die Harmonie in unserem Team kaputt oder so. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man ihn unter den Bedingungen weggibt. Also das ist schon krass.
Also
für Jacksonville einfach super. Also.
Ja. Also ich glaube, er hat, ich meine, er hat, glaube ich, das Base Salary, glaube ich, von 6 Millionen oder nee, 5 Millionen irgendwas dieses Jahr und ich glaube, knapp 10 nächstes Jahr.
Okay.
Aber ja, sie waren, glaube ich, insgesamt mit seiner Produktivität nicht zufrieden. Er hat natürlich, das war aber auch unter Rex Ryan, der natürlich da auch ein bisschen zu viel Geld rausgehauen hatte, haben sie ihm natürlich einen sehr, sehr dicken Vertrag gegeben. Damals hat das so ein bisschen dem Marktwert entsprochen, aber er hat seitdem so ein bisschen abgebaut, und ich glaube, da waren sie einfach nicht mehr zufrieden. Und was ja das Schöne an der Trade Deadline: Du hast quasi 8 Wochen, in denen du quasi so einen Spieler noch mal evaluieren kannst. Und ja, in den 8 Wochen haben sie jetzt quasi gesehen, okay, er ist einfach nicht das, was wir uns erhofft haben oder was wir für ihn bezahlen. Und trotzdem stehen wir mit 5-2 da.
Ja.
Dann macht es das, glaube ich, etwas leichter.
Ja,
so,
das stimmt.
Du wolltest auch noch was einwerfen.
Ja, zum einen wollte ich noch eben 2 Punkte zu San Francisco sagen. Zum einen so eine relativ lustige Stat, mehr oder weniger. Wenn man, die sind ja im Draft von Position 2 auf Position 3 runtergegangen und haben dafür die Draftpicks, die sie dafür bekommen haben, mehr oder weniger dafür genutzt, um Ruben Foster zu draften, den Linebacker, das war, glaube ich, an Position 31 in der ersten Runde, und um Jimmy Garoppolo zu traden. Das heißt, dafür, dass sie 1 Spot runtergegangen sind, und zumindest sagen sie es so, da haben sie ja Solomon Thomas gedraftet, den sie so oder so draften wollten, also im Prinzip haben sie den Spieler bekommen, den sie so oder so haben wollten, plus dazu noch Ruben Foster, der ja als sehr starker Linebacker gehandelt wird, das wird er dann auf die Dauer noch beweisen müssen, und sie haben Jimmy Garoppolo, den Quarterback ihrer Zukunft, bekommen, und gleichzeitig haben sie sich den die Notwendigkeit genommen, im nächsten Jahr einen Quarterback zu draften. Das heißt, sie werden einen hohen First-Round-Pick haben werden, davon kann man ausgehen, Top 1, Top 2, Top 3 Pick mit Sicherheit. Schlimmstenfalls ein Top-5-Pick, würde ich mir jetzt mal so sagen. Und können diesen Draft-Pick wirklich dafür nutzen, um entweder ihn wieder wegzutraden, ein bisschen runtergehen im Draft, wenn sie einen anderen Spieler haben, den sie ganz gerne draften würden, dann würden sie noch mehr Draft-Kapital bekommen. Oder halt direkt den Spieler zu draften, den sie haben wollen. Müssen das aber halt nicht für einen Quarterback tun. Und das ist eine unglaublich komfortable Situation für Kyle Shanahan, der dann wirklich echt machen kann, was er will dann in dem Moment, ne?
Ja, deswegen waren sie auch relativ happy in den ersten Statements, nachdem der Trade über die Bühne gegangen ist, weil sie Jimmy Garoppolo angeblich auch schon vor der Saison haben wollten. Jetzt haben sie ihn bekommen für ein, wie du schon sagtest, Pick. Und sie verlieren nicht viel. Sie bleiben quasi voll im Rennen. Es sei denn, Jimmy Garoppolo haut jetzt richtig rein und stürzt sie quasi in dem Draft-Ranking so ein bisschen nach unten. falls er jetzt quasi eine heiße Phase einläutet und jetzt auf einmal anfängt, Spiele hintereinander zu gewinnen, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, aber insgesamt
wird das natürlich der Jimmy absolute Worst Case für alle New England Fans, ne? Also zum einen sind sie ja sowieso sehr enttäuscht, dass es nur so eine geringe Kompensation war, da haben ja doch die meisten mit mehr gerechnet. Zum anderen denken sie jetzt, okay, das wird ein Second-Round-Pick sein, der wahrscheinlich relativ am Anfang der Runde ist, also es ist ja quasi auch ein First-Round-Pick. Und wenn dann jetzt natürlich die San Francisco 49ers auch noch 8 Spiele in Folge gewinnen würden, dann wäre es nur noch so ein Draftpick in der Mitte und dann wären sie noch mehr angeschmiert. Ich glaube, dann gäbe es, ja, keine Ahnung, einen Trauertag in Boston. Ich weiß es nicht, aber das wäre schon, aber es ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich.
Ja, unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist auch, das wollten wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Gut, dass du mich gerade eben noch mal kurz gestoppt hast. Es hätte fast noch einen Trade gegeben. Juh. Und zwar zwischen den Bengals und den Browns. Auch da war ein Quarterback, ein Backup-Quarterback, von dem man sagt, einer der besseren Backup-Quarterbacks involviert. Hat aber nicht ganz funktioniert, ne?
Nee, hat nicht ganz funktioniert. Also ich bin immer noch nicht so ganz am Durchschauen, was da passiert ist. Schlussendlich haben sich die Browns und die Cincinnati Bengals darauf geeinigt, AJ McCarron, der Backup-Quarterback, der hinter Andy Dalton spielt bei den Cincinnati Bengals, zu den Browns zu schiffen, und dafür sollte ein Second- und ein Third-Round-Pick, ist das richtig?
Ja.
Genau, das wird so reported, also man weiß es nicht ganz genau, das ist alles immer noch so ein bisschen schwierig. Aber der Trade hat nicht geklappt, weil die Browns in irgendeiner Art und Weise es versaut haben. Das weiß man noch nicht ganz genau, was da passiert ist, aber irgendwie scheint wohl eine Benachrichtigung an die NFL erst nach der Trade-Deadline, die war um 4 Uhr nachmittags in den USA, also dementsprechend um 9 Uhr bei uns dann, ne? Mit der Zeitumstellung gerade.
Ja.
Genau, die ist wohl ein paar Minuten später angekommen. So wie es aussieht, hat Cincinnati alles richtig gemacht. Die Browns haben irgendwie Mist gemacht. Ich habe übrigens heute das erste Mal die Bommelmütze, die du mir geschenkt hast, getragen in der Öffentlichkeit. Von den Cleveland Browns. Alle haben gesagt, die ist unheimlich hässlich. Da habe ich gesagt, ja, die muss ja auch so sein, das ist der Stil davon. aber ich finde es ganz lustig. Also mein Cleveland Brown Fan Status ist unverändert, leicht enthusiastisch und in die Zukunft schauend.
Aber ist es nicht unglaublich? Also das ist quasi im Grunde genommen ein Unternehmen.
Ja.
Ein
hoch unglaublich peinliches
Unternehmen. Es nicht schafft, vor 4 Uhr diesen einen Wisch da auszufüllen und dann rauszuschicken. Und ich habe jetzt heute nur einen Kommentar noch gelesen, dass Hugh Jackson wohl in die Luft gegangen sein soll. Er war wohl super, super wütend, dass quasi Sashi Brown und Paul
the die Podesta?
Ja, genau, dass die es nicht geschafft haben, das rechtzeitig oder korrekt, wir wissen auch nicht genau, ob es rechtzeitig oder korrekt ausgefüllt war, keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall es nicht geschafft haben, das rechtzeitig zu machen, wo im Gegensatz ja zum Beispiel die Panthers und Bills das quasi eine Minute vorher noch geschafft haben und die Browns und Bengals, beziehungsweise die Browns in dem Fall es komplett versaut haben und Hugh Jackson wohl in die Luft gegangen sein soll.
Ja, aber vielleicht hat das Ganze auch so ein gewisses Silver Lining am Ende, so eine gewisse Upside. Insofern haben die Browns es sich ersparen können, einen neuen Quarterback in ihren Kader zu integrieren, den sie dann in der Saison dreimal auf die Bank setzen und dann wieder zum Starter erklären. Insofern, ja, vielleicht sind sie auch einer Kugel ausgewichen in dem Moment und können sich dann im nächsten Draft darauf konzentrieren. Oder vielleicht wird ja auch Kirk Cousins was für sie sein. Ne? Also es ist ja auch so, Kirk Cousins hatte jetzt wohl, so wie es aussieht, im nächsten Jahr ein Team weniger, das an ihm interessiert sein wird. Und er wird ja nun mal sehr wahrscheinlich Free Agent werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er nochmal das Franchise-Tag bekommt. Nun ist es auch möglich, dass die Washington Redskins sich durchaus noch mit ihm einigen können, aber das scheint ja doch eher unwahrscheinlich zu sein. Dementsprechend.
Ja, aber warum sollte er zu den Cleveland Browns gehen? Also ich meine, mittlerweile machen sich ja auch noch einige andere Teams auf den Weg, einen neuen Quarterback. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel Geld Chance haben sie hätte.
Genug. Und es gibt genug Athleten, die dann nur aufs Geld schauen.
Aber was ist mit Denver zum Beispiel?
Ja, die haben nicht so viel Geld.
Ja, bei dem Peyton Manning Move irgendwie einen Vertrag gestalten, der quasi sehr lange, sehr incentiviert ist. Keine Ahnung.
Es gibt natürlich Mittel und Wege, dass das Cap zu umgehen, will ich nicht sagen, aber also quasi Geld in die Zukunft zu schieben. Das geht mit dem Salary Cap ganz gut. Da kann man durchaus Geld generieren, vor allem wenn man immer weiterschiebt. Dann muss man halt irgendwann mal so ein Jahr einfügen, wo man dann einen großen Hit nimmt, wo man dann halt viel Geld quasi aufnimmt, wo man dann halt nicht so viel machen kann, ist möglich. Ja, aber schlussendlich darf man ja auch nicht vergessen, die Browns haben eine Menge gerade Draftkapital in den nächsten Jahren noch auf mittelfristige Sicht.
Haben sie aber auch schon jetzt lange Zeit, dieses Draftkapital. Das ist jetzt nicht so, dass das vom Himmel gefallen wäre gestern.
Ja,
aber okay, ich will nichts dagegen sagen. Ich will dich nicht niedermachen, du bist ein großer Fan geworden. Trägst deine Bommelmütze, da freue ich mich ja mit viel Stolz. Das soll auch so sein. Finde ich sehr gut.
Ja, genau.
Sollen wir direkt durchziehen und die News besprechen?
Wir sind ja schon so lange dabei. Eine gewisse Struktur fehlt uns ja sowieso hier. Wir machen jetzt einfach mal weiter, ne?
Machen weiter. Bleiben wir dabei den Quarterbacks, bleiben wir bei Denver, was wir gerade angesprochen haben. Die News von heute, Brock Osweiler wird für die Denver Broncos starten im nächsten Spiel gegen kein anderes Team als die Philadelphia Eagles. Trevor Siemian hat sich mit seinen letzten Performances mit gegen die Chargers, jetzt gegen Kansas City auf jeden Fall auf die Ersatzbank gespielt. Die Offense war unterirdisch. Trevor Siemian hat auch jetzt gegen die Chiefs Interceptions geworfen. Da muss man sich wirklich fragen, was er da gesehen hat und was er da wollte. Brock Osweiler ist zurück in Denver, spielt wieder, die für die Broncos eigentlich gar nicht so schlecht, weil billiger hätten sie ihn gar nicht als Starter behalten können, ne?
Definitiv. Also ich meine, er ist er hat ja damals zwischenzeitlich sich mit Peyton Manning auch abgewechselt, als er kurz verletzt war. Er hatte, glaube ich, nur so eine Fußsohlenverletzung, ne? Ist dann Free Agent geworden, hat angeblich ein 16 Millionen Angebot bekommen von Denver, um in Denver zu bleiben. Ist dann aber für 18 Millionen zu den Houston Texans gegangen. Die haben dann ein Jahr mit ihm gespielt und festgestellt, hey, das war eine richtig miese Idee. Die haben ihn dann zu den Cleveland Browns getradet und quasi negativ getradet. Also, ne? Ja. Viele wissen es natürlich auch noch. Die Cleveland Browns haben dann versucht, ihn als Starting Quarterback zu evaluieren, haben festgestellt, das wird nichts, haben ihn gecuttet. Und dann ist er wieder zurück zu Denver gegangen, zu den Denver Broncos. Und jetzt kommt es tatsächlich dazu, dass er wieder dort spielt. Also so schließt sich der Kreis, könnte man sagen, ne?
Ja, viel Geld ist quasi den Fluss runtergelaufen. Denn Brock Osweiler wird ja noch von den Browns bezahlt, bekommen jetzt diese Woche knapp $900,000. Tja,
Nicht schlecht.
Ist nicht schlecht.
Ja, Paxton Lynch ist ja eigentlich so zumindest die kurzfristige Hoffnung der Denver Broncos gewesen. Er hatte sich aber verletzt und ist dementsprechend schon lange raus. Er hat jetzt, glaube ich, letzte Woche dreimal trainiert, aber es ist noch zu früh, um ihn quasi reinzuwerfen. Ob er die Antwort ist, ist sowieso die Frage. So wie es aussieht, wird es im Moment so sein, dass Brock Osweiler fürs Erste der Starter ist, aber Paxton Lynch jede Chance hat, die Starting-Rolle in dem Moment zu übernehmen.
Ja, ich zweifle dran, Paxton Lynch, es gab schon mehrere Situationen, in denen er gesund war und nicht verletzt war und nicht spielen konnte, obwohl Travis Siemian schlecht gespielt hat. Irgendwas, also überzeugt sind sie von dem auch nicht. Scheint auch so ein bisschen Fehlinvestition gewesen zu sein, aber warten wir ab. Wir hatten es vorhin schon kurz angedeutet, Ezekiel Elliott Saga geht weiter. In New York wurde am Tag der Trade Deadline von der Richterin seine 6-Spiele-Sperre wieder eingesetzt, denn vorher wurde sie ja aufgehoben. Ich glaube, du hast das nochmal kurz ein bisschen für uns zusammengefasst, Christian.
Ja. Ich habe das eben selber mal nachgeschaut, weil ich tatsächlich nicht mehr so ganz durchgeblickt habe, weil er immer gesperrt, nicht gesperrt, gesperrt, nicht gesperrt, gesperrt, nicht gesperrt. Und ich mir da nicht mehr so ganz sicher war, was da los war. Schlussendlich, es gab eine Reihe von, ne, Zeke Elliott hat versucht zu verhandeln, hat nicht geklappt, dann hat er eine einstweilige Verfügung erleitet, dann ist die gegrantet worden, dann hat die NFL dagegen quasi Beschwerde erhoben, dann ist sie aufgehoben worden. Punkt, 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 Punkt. Ganz am Ende war es so, dass dass im Prinzip die NFL die einstweilige Verfügung von Ezekiel Elliott nicht aufheben kann, solange die Richterin im Urlaub ist. Dementsprechend musste man warten, bis die Richterin zurück ist. Die Richterin ist jetzt zurück und hat entschieden, so bam, zack, einstweilige Verfügung von Ezekiel Elliott wird aufgehoben. Dementsprechend ist er im Moment gesperrt. Es gibt immer noch eine Chance, er kann immer noch ein sogenanntes en banc Hearing beantragen. Das ist dann quasi ein ja so eine Verhandlung, in dem der gesamte, alle Richter quasi am Start sind, die da in dem District zuständig sind. Und er hatte noch eine Möglichkeit, die mir jetzt gerade entfällt. Schlussendlich könnte er dann am Ende sogar noch zum Supreme Court gehen. Wollen wir mal nicht hoffen, dass es soweit läuft. Ich glaube, die Sache, sie wirkt ein bisschen so, als wenn sie durch wäre, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir es gedacht haben. Fakt ist, im Moment, jetzt, okay, es sei denn in den letzten anderthalb Stunden, da habe ich Twitter natürlich nicht gecheckt, ist er gesperrt und er wird die Spiele gegen die Kansas City Chiefs, gegen die Falcons, Eagles, Chargers, Washington und Giants verpassen. Und dann erst, glaube ich, am 17. Dezember wieder am Start sein. Und
das könnte zu spät sein für die Cowboys. Ja,
ich würde fast sagen, das ist zu spät für die Cowboys.
Ja, auch da gibt es ein paar Verschwörungstheorien, die darauf will ich jetzt nicht genau eingehen. Ich will es nur kurz sagen, Amy Trask, die ich sehr, sehr schätze auf jeden Fall, die früher im Front Office der Oakland Raiders gearbeitet hat, die hat das auch berichtet, dass quasi die Richterin, die Sperre von Ezekiel Elliott wieder eingesetzt hat, mit einem Mann verheiratet ist, der wiederum für die NFL im Grunde genommen arbeitet, wenn man so.
Genau, ja. Ja, aber das finde ich auch ein bisschen weit hergeholt.
Das
aber
ist verdammt lustig, weit hergeholt.
Ich finde es lustig, dass du die kennst. Ich bin nämlich auch mal bei Twitter so völlig losgelöst von dir zu der gekommen und ich finde die echt ganz cool.
Amy Trask ist super. Also die ist nicht nur die erste Frau, die quasi in einer solchen Position in einem Front Office gearbeitet hat, sondern die ist wirklich sehr empfehlenswert. Also ich habe jetzt von ihren Büchern, die sie auch geschrieben haben, noch nichts gelesen, aber ich habe sie schon häufig gehört und verfolge, was sie so macht und sagt in Interviews etc. Sie ist wirklich gibt sehr coole Einblicke auch. Also sie ist so ein bisschen, finde ich, so ein Michael Lombardi, aber lässt es nicht ganz so raushängen, sagen wir mal so.
Ja, der ist ja schon ein bisschen sehr selbst überzeugt, wenn man es mal... Okay, weiter im Text. Wir sind spät dran, ne?
Wir sind spät dran, genau, schnell noch. Weil es für mich persönlich auch sehr wichtig ist, weil es einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist. Martellus Bennett, noch Tight End der, jetzt muss ich kurz überlegen, Green Bay Packers, jawohl, hat, so wie es für ihn typisch ist, auf Instagram, auf seinem Account, der eigentlich mehr für seine kreativen Ergüsse ist, hat er auf jeden Fall bekannt gegeben, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. Martellus Bennett, der von den Cowboys in Runde 2 2008 gedraftet wurde und dann für die Giants noch, für die Bears, Patriots, mit denen er letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat und jetzt für die Packers spielt, entschließt sich also dazu, aufzuhören.
Ja, schade. Da kann man sicherlich zwei Sachen zu sagen. Also zum einen ist er wirklich ein toller Mensch, finde ich insgesamt. Also wirklich so einer der seltenen Profisportler, der der nicht so diese Company-Line immer fährt, der auch sagt, was er denkt und durchaus auch gescheite Gedanken dabei hat, kreativ ist, karitativ auch irgendwie sich sehr viel engagiert. Sehr schade. Was mir direkt irgendwie aufgefallen ist, was mich auch gewundert hat, dass da keiner so drüber berichtet hat, er hat gesagt, dass die nächsten 8 Spiele seine letzten sein werden. Was ja dann quasi gleichzeitig heißt, dass er keine Chance für Green Bay sieht, in die Playoffs zu kommen. nun ist es natürlich praktisch gesehen auch relativ so, aber dass ein Spieler das in der Art und Weise sagt, das fand ich schon ein bisschen lustig.
Ja, aber ich glaube, das entspricht einfach so seiner Art. Ja, er ist da ganz offen. Ich glaube, er sagt jetzt auch so, kein Problem. Imagination Agency ist jetzt sein Ding, also wer da Interesse hat, ihn mal ein bisschen zu stalken. Er macht coole Sachen, Kinderbücher etc.
Okay. Ja, und Green Bay ist natürlich jetzt auch dürfte so ein bisschen sauer sein, ne? Dann haben sie mal tatsächlich mal einen Free Agent gesigned zu einem größeren Vertrag, was sie ja nun nicht wirklich gerne tun. Und was passiert? Direkt im ersten Jahr sagt er, er geht in Ruhestand. Das wird sie natürlich auch nicht unbedingt motivieren, weiterhin Free Agents unter Vertrag zu nehmen. Aber ja gut, so ist das Leben.
Gut, anders geht's manchmal nicht. Kurz gemeldet, Julius Peppers hat sich auf die besten Liste weiter vorgearbeitet, ist jetzt auf Platz 4 der ewigen Sack-Statistik. Und denn er hat den 151. Sack im letzten Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers wie sagt man ja, nicht registriert, eingefahren, sagen wir mal so. 151 Sacks für Julius Peppers. Das ist eine Hausnummer.
Das ist definitiv eine Hausnummer. Bevor wir zu den Verletzungen gehen, wollte ich noch zwei spaßige Stats reinwerfen.
Gerne, bevor es traurig wird, das ist gut.
Ja, das denke ich auch nochmal so ein bisschen die Stimmung aufheitern. Und zwar zum einen, die Ravens, Baltimore Ravens, haben Justin Tucker in 2012 gedraftet. Seitdem ist Baltimore die einzige Offensive, die mehr Field Goals geschossen hat, als sie Touchdowns erzielt hat. Und zwar 181 zu 171. Das ist irgendwie schon speziell und auch irgendwie lustig, ne? Justin Tucker ist ja auch ein verdammt guter Kicker.
Ja, ist der Beste in der Liga neben dem von Dallas.
Ja, könnte man so sagen, ne? Finde ich schon lustig. Also mehr Field Goals als Touchdowns, das ist ja doch auch, es ist nicht was man wirklich auf lange Zeit so, ja, ist schon besonders. Also das fand ich lustig und auf jeden Fall erwähnenswert für euch da draußen. Und der zweite Fun Fact, wie auch immer, jetzt in diesem Jahr gab es schon sechs Shutouts. Shutouts sind Spiele, in denen ein Team keine Punkte erzielen kann. Sechs sind relativ viel, sind sehr viel. Und zwar gab es in den letzten zwei Jahren nur vier insgesamt. Also während der letzten beiden abgeschlossenen Spielzeiten gab es nur vier Shutouts, dieses Jahr schon sechs.
Ja, krass, ne? Das? Und dass die Liga verdammt ausgeglichen, unausgeglichen ist momentan.
Ja, kann man so sagen, ne? Und wenn man überlegt, dass es auch noch einige Mehrheiten geben können, ne? Ich meine, das Atlanta-Spiel gegen die New England Patriots, da hätten sie durchaus auch ohne Punkte rausgehen können. Also da gab es noch so ein paar andere Spiele, die durchaus auch ein Shutout hätten werden können.
Definitiv, ja. Also diese Saison ist einfach unvergleichbar und das schön deswegen. Auch, ja. Okay, dann kommen wir doch trotzdem noch zu unserem letzten Punkt, um quasi das euch auf den richtigen aktuellsten Stand zu bringen. Drei News noch verletzungstechnisch, und zwar die schlimmste bedeutendste Nachricht ist auf jeden Fall der Tight End Zach Miller der Chicago Bears ist auf einem guten Weg der Genesung. Er hat sich im letzten Spiel bei einem Touchdown-Catch, der dann gegen ihn gewertet wurde, hat sich das Knie ausgekugelt. Das hört sich erstmal nicht nur unglaublich schmerzhaft an, sondern ist auch eine sehr, sehr bedrohliche Verletzung, denn durch ein ausgekugeltes Knie können wichtige Arterien, die quasi den Blutstrom aufrechterhalten, über das Knie hinweg ins Bein, in den Fuß, abgeklemmt oder sogar durchgetrennt werden. Und deswegen besteht bei so einer Verletzung immer auch die Gefahr, dass der Spieler dann das komplette Bein verliert, also dass es quasi amputiert werden muss. Deswegen gab es ein Not-OP bei Zach Miller noch in New Orleans und er hat das gut überstanden, ist auf dem Weg der Besserung. Die Blutzirkulation ist gut, es gibt da keine Probleme und ob er nochmal Football spielen wird, kann fraglich, wahrscheinlich, ne? Fraglich, aber er
ist ja auch schon älter.
Ja, sein Bein behalten, was die deutlich wichtigste Nachricht dabei ist.
Das denke ich auch, ja.
Chris Hogan, Wide Receiver und momentan Go-To-Guy, muss man ja sagen, von Tom Brady bei den New England Patriots, hat sich bei dem Spiel gegen die Chargers beim wirklich sehr, sehr harten Hit die Schulter verletzt, ist einem ersten Moment sehr bitter aus auf dem Feld, aber jetzt kamen die Nachrichten auch gestern, dass er keine OP benötigt, sondern quasi nur Reha-Maßnahmen, das heißt ruhen und stillhalten. Das heißt, die Schulter muss nicht operiert werden, was auch bedeutet, dass das keine Season-Ending-Verletzung ist, sondern er wird jetzt einfach nur, das heißt ein paar Wochen unsere geliebte Doc Flynn schreibt etwas von 1 bzw. 2 bis 4 Wochen Reha.
Genau.
Und die letzte Nachricht, das hattest du gerade eben noch kurz reingeworfen, Aaron Rodgers ist definitiv raus für die Saison aufgrund der OP, die er hatte, ne?
Ja, definitiv ist dann auch wieder falsch. Das kam ja auch wieder von Jesse D, Doc Flynn, der wir ja bei Twitter aufmerksam folgen. Und zwar ist rausgekommen, er hat in einem Interview gesagt, dass er 13 Schrauben in seine Schulter bekommen hat. Und Doc Flynn hat dann darauf gesagt, dass das ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass eine Mehrfachbrechung oder so passiert sein muss und dass das die Pausierungszeit von Aaron Rodgers um 2 Wochen mindestens erhöhen würde und sagte halt, dass das dann quasi das Ende der Saison für ihn wäre, also das definitive Ende. Also sie spekuliert über eine Verletzung, wenn das wäre, wäre er raus für die Saison. Es scheint sehr wahrscheinlich zu sein.
Scheint sehr wahrscheinlich, ja. 13 years, never a scratch. Ne? So ungefähr.
Dilly-dilly.
Dilly-dilly. Ja. Genau, das war's soweit. Ich bin, also heute hatten wir wirklich eine, die Folge war so voll, wir hätten gerne noch viel mehr berichtet, aber wir sind jetzt wirklich so weit fortgeschritten in der Zeit. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu viel. Ihr konntet dem gut folgen. Es war nicht zu unstrukturiert. Wir haben das versucht, so einigermaßen aufzubauen. Aber das ist bei uns natürlich so, dass da häufig dann auch, wenn dann gerade solche Sachen wie Trade Deadline ist, Draft und so weiter und so fort, dann sprudelt natürlich viel aus uns raus. Deswegen bitten wir das, uns das nachzusehen. Wir werden uns am kommenden Dienstag natürlich wieder hören, dann NFL Tuesday mäßig ganz wie gehabt. Und ja, bis dahin folgt uns bei Twitter, schreibt uns, bewertet uns, genau, iTunes, vielleicht bewerten, Kommentar da lassen, würden wir uns sehr freuen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören, danke dir Christian und bis nächste Woche.
Ja, danke dir Felix, danke fürs Zuhören, bis dahin.
Ciao.